Das Konzert für zwei Violinen, Violoncello, Streicher und Basso Continuo in D-Moll war das von Antonio Vivaldi. Es spielte die Akademie für Alte Musik. Solisten waren Elva Ruhn Christinsdottir, Jan Freiheit und Georg Kallweit, der auch die Gesamtleitung hatte. Musik, die Vivaldi ursprünglich für Asylantinnen geschrieben hat. Für die venezianischen Waisenmädchen nämlich, die in den vier kirchlichen Ospedale der Stadt sicheren Unterschlupf fanden und eben auch dort von Vivaldi unterrichtet wurden. Heute finden in Kirchen regelmäßig Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf, die ohne dieses Kirchenasyl von Abschiebung bedroht wären. Der Kirchenraum aber ist besonders geschützt und schützt dann auch diejenigen, die darin leben. Dietlin Jochims ist Pastorin und Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche. Guten Morgen, Frau Jochims.
Einen schönen guten Morgen.
Wie kommt man in ein Kirchenasyl und wer gewährt das eigentlich?
Nun, Kirchenasyle werden gewährt von der jeweiligen Kirchengemeinde, dem Kirchengemeinderat, der die Geflüchteten meist schon kennengelernt hat, begleitet hat, ein wenig von der Geschichte kennt und dann sieht, hier ist etwas im Begriff zu passieren, was unserer Auffassung nach nicht passieren sollte, weil Flüchtlinge durch die Abschiebung, die ihnen droht, in eine ganz besondere Härte geraten würden. Und wenn die Kirchengemeinde meint, solche Situationen liegen vor, dann beraten sie miteinander, beschließen ein Kirchenasyl, melden das den zuständigen Behörden und nehmen die Geflüchteten auf.
Also es ist immer die einzelne Gemeinde, die sich engagiert, sage ich jetzt mal ganz neutral, dann für einen Flüchtling oder für jemand Geflüchtetes, der das Asyl sucht. Und hat das eine Rechtsform? Man sagt Kirchenasyl, das klingt wie ein feststehender Begriff.
Nein, Kirchenasyl ist nirgendwo in unserem Rechtssystem abgebildet. Das ist auch das, was oft zu Diskussionen oder zu Kontroversen führt. Kirchenasyl gibt es in unserem Rechtssystem nicht. Und trotzdem gibt es Kirchengemeinden, die sagen, wir haben hier besondere Situationen und bitten den Staat, der die letzte Entscheidung natürlich trifft, doch noch einmal drauf zu schauen, weil natürlich auch in einem Rechtsstaat und in einer funktionierenden Demokratie wie bei uns Fehler passieren können oder Dinge übersehen werden. Also es gibt es eigentlich nicht und faktisch ist es doch da.
Weil es auch vom Staat respektiert wird, weil der nicht in eine Kirche geht und Menschen da rausholt gegen ihren Willen?
Das ist der große Vertrauensvorschuss, den wir genießen von Seiten des Staates. Es gibt eine grundsätzliche Akzeptanz und Toleranz für Kirchenasyle. Dass die ihre Grenzen hat, wird allerdings auch bei den immer wiederkehrenden kontroversen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten deutlich.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, die Gemeinde meldet das an. Das heißt, die Behörden werden auch informiert.
Die Behörden, die zuständig sind für diesen Fall, werden sofort darüber informiert, wer sich wo im Kirchenasyl aufhält.
Sie haben gerade schon gesagt, in letzter Instanz entscheidet dann doch der Staat, auf Rechtsgrundlage vermute ich mal. Das ist so eine kleine Umgehung der Rechtsgrundlage. Ist das nur temporär? Ist das zeitlich befristet?
Ein Kirchenasyl ist von daher schon immer zeitlich befristet, dass wir ja kein Bleiberecht verschaffen können. Das müssen die staatlichen Stellen tun. Das, was wir tun können mit Unterstützung dann auch von Rechtsanwälten oder von Ärzten und Ärztinnen, ist darauf aufmerksam zu machen, wenn wir der Meinung sind, hier haben Entscheidungen wichtige Dinge nicht berücksichtigt. Und da sollte doch nochmal drauf geschaut werden. Es gibt ja in den allermeisten Entscheidungen Ermessensspielräume. Und es gibt Dinge, die man unterschiedlich bewerten kann. Oder es gibt Sachverhalte, die sich vielleicht auch ganz aktuell geändert haben. Und von daher ist das, was die Kirchengemeinden vorbringen vor die staatlichen Behörden, immer eine Art Petition.
Das heißt, es sind dann Menschen, die ins Kirchenasyl gehen, die eine Chance darauf haben, doch noch vielleicht bleiben zu können, eben weil das Auslegungssache ist.
Das sind für mich immer die zwei Aspekte, die bei der Gewährung von Kirchenasyl wichtig sind. Das eine ist anzuschauen, wie stellt sich die besondere Notlage in diesem Einzelfall dar? Und das zweite ist auch zu schauen, was können wir denn erreichen für die Menschen? Wenn zwar die Notlage da ist, aber von vornherein ziemlich klar ist, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, keinen Weg mehr, den wir einschlagen können, dann müssen wir leider manchmal auch Kirchenasyle ablehnen, die wir von der reinen Notlage her durchaus gewährt hätten.
Im Augenblick gibt es, wenn ich richtig informiert bin, das schwankt wahrscheinlich auch von Tag zu Tag und von Woche zu Woche, so etwa 900 Personen in Kirchenasylen. Und wenn man die Zahl der Kirchenasyle nimmt, dann sind das so ungefähr 550 im ganzen Bundesgebiet. Also es ist eine verhältnismäßig kleine Zahl.
Ja, aufgrund dieser kleinen Zahl wundert uns auch immer wieder die große Aufregung, die es manchmal um das Kirchenasyl gibt. Wir glauben, dass man mit diesen Einzelfällen ganz ruhig und sachlich im Sinne einer guten Lösung für die Betroffenen umgehen könnte und dass viel von dem Streit, den Sanktionen, der Kritik, dass die Energie, die dafür aufgewendet wird, an anderer Stelle wesentlich besser verwendet wäre.
Sie meinen auch die Kritik mancher Innenminister und die Bestrebungen mancher Länder, das Kirchenasyl möglichst einzuschränken oder sagen wir mal zu erschweren. Also im Augenblick muss jemand, glaube ich, im Kirchenasyl bleiben für 6 Monate und hat dann ein Bleiberecht anschließend. Schleswig-Holstein versucht das auf 18 Monate zu verlängern, diese Dauer.
Das mit der Überstellungsfrist betrifft die Kirchenasyle, bei denen sich die Menschen im sogenannten Dublin-Verfahren befinden. Das heißt, sie sind betroffen nicht von der Abschiebung in ihr Herkunftsland, sondern in ein anderes europäisches Land. Und da sagt die Dublin-III-Verordnung, für diese Abschiebung hat Deutschland ein bestimmtes Zeitfenster, nämlich 6 Monate. Wir wollen aber mit Kirchenasylen nicht einfach die 6 Monate überstehen, sondern wir tun das dann in der Hoffnung darauf, dass das Bundesamt ohne Berücksichtigung irgendwelcher Fristen sofort sich dieses Falls annimmt, weil es die besondere Härte auch sieht. Und insofern sind 6 oder 18 Monate nicht unser primäres
Anliegen. Sie versuchen es nicht auszusitzen.
Wir versuchen es überhaupt nicht auszusitzen. Nun ist das aber eine Sache, die uns manche Behörden, manche Politiker unterstellen.
Hat sich das verändert? Also ist die Kritik schärfer geworden?
Die Kritik ist deutlich schärfer geworden. Es gab auch zweimalig eine Befassung der Innenministerkonferenz mit dem Thema. Und aus der vorletzten Innenministerkonferenz ist dann ein Beschluss herausgekommen, der gesagt hat, wir möchten in bestimmten Fällen die Kirchenasyle in Dublin-Fällen dahingehend sanktionieren, dass wir statt der 6 Monate die 18-Monatsfrist anwenden, die eigentlich nur vorgesehen ist für Menschen, die sich versteckt haben oder untergetaucht sind. Und das kann man beim Kirchenasyl nun wirklich nicht behaupten. Es ist also eine politisch motivierte Sanktion, die uns leider ein ganzes Stück weiter entfernt von dem Finden guter Lösungen in Einzelfällen.
Können Sie uns mal so einen Einzelfall beschreiben? Was ist zum Beispiel ein möglicher Grund für so ein Kirchenasyl?
Gerne. Wir haben zum Beispiel letzte Woche eine junge Frau in einer Gemeinde in Norddeutschland ins Kirchenasyl genommen, die mehrere Suizidversuche hinter sich hat, die psychisch schwerst belastet ist und für die wir keinerlei Abschiebung, egal wohin, mehr für vertretbar halten. Für die haben wir jetzt ein Härtefalldossier eingereicht und hoffen auf eine positive Entscheidung, obwohl die sehr rar geworden sind. Oder wir haben eine junge Frau im Kirchenasyl, die 19 Jahre alt ist. Ihre gesamte Familie kann ihr Asylverfahren in Deutschland durchführen. Sie selber soll nach Bulgarien.
Weil sie über Bulgarien eingereist ist?
Die ganze Familie ist über Bulgarien eingereist und ihr Verfahren, weil sie bereits volljährig ist, wird unabhängig von dem ihrer Familie geführt und sie soll alleine nach Bulgarien zurück und getrennt werden von ihrer Familie. Und auch das halten wir für nicht zumutbar.
Wie hat man sich so ein Kirchenasyl konkret vorzustellen? Es heißt ja Kirchenasyl, ich vermute aber, dass die Menschen nicht im Gebäude der Kirche Asyl finden, sondern irgendwie in Gebäuden drumherum, oder?
In den seltensten Fällen sind die Menschen direkt in der Kirche. Meist sind sie untergebracht in kirchengemeindlichen Räumen. Also es müssen Räume sein, die der Kirchengemeinde gehören. Das können leerstehende Pastorate sein oder ein Raum im Gemeindehaus oder eine Einlieger-Küsterwohnung, die gerade leer steht. Oder ein Raum neben der Kindertagesstätte. Das ist ganz unterschiedlich, aber es geschieht die Unterbringung immer in kirchlichen Räumen.
Wie hat man sich das dann praktisch vorzustellen? Die dürfen das Haus quasi nicht verlassen oder den Bereich der Kirche?
Sie sind nur geschützt im Bereich der Kirche auf dem kirchlichen Grundstück. Bei Kindern gibt es eine Ausnahme. Die dürfen in den allermeisten Bundesländern und müssen sogar weiter zur Schule gehen. Die Schulpflicht ist unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Die Erwachsenen allerdings sind nicht mehr unter dem Schutz der Kirchengemeinde, wenn sie das kirchliche Grundstück verlassen.
Und das heißt, dass quasi alle Erledigungen, die man so normalerweise erledigt von den Gemeindemitgliedern, getätigt werden müssen?
Das heißt das tatsächlich oft. Also
Rundumversorgung muss die Gemeinde leisten.
Eine zwangsweise Rundumversorgung, die natürlich für beide Seiten anstrengend ist. Niemand begibt sich gerne in eine solch komplette Abhängigkeit. Und auch für die Gemeinden ist das nicht immer leicht, zumal wenn es sich um mehrere Personen, um größere Familien handelt, die versorgt werden müssen.
Und dann gibt es eine Diskussion mit den Ausländerbehörden?
Dann gibt es eine Diskussion in den meisten Fällen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In den Fällen, wo bereits die Ausländerbehörden zuständig sind, auch mit denen. Wir versuchen also mit der jeweils zuständigen Behörde zu einer guten Lösung zu kommen.
Und gibt es die oft?
Die gibt es im Endeffekt ziemlich oft bei den jetzt überwiegend im Kirchenasyl befindlichen Menschen in Dublin-Verfahren ist das ein bisschen schwieriger zu sagen, weil das Ende des Kirchenasyls ja lediglich erstmal bedeutet, dass die Menschen ins deutsche Asylverfahren kommen. Und wie das dann entschieden wird, das weiß man manchmal erst ein oder anderthalb Jahre später.
Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Geschichte vielleicht. Kirchenasyl klingt irgendwie historisch, der Begriff, ich weiß gar nicht, gibt es das erst seit dem 20. Jahrhundert oder ist das eine Tradition, die es schon ganz lange in der Kirche gibt?
Die gibt es schon ganz, ganz lange, nicht erst seit Vivaldi, sondern noch viel länger. Die speist sich aus einem Bewusstsein, dass religiöse Räume, übrigens nicht nur christliche Räume oder Kirchen, sondern auch Synagogen und Tempel, dass religiöse Räume immer auch Schutzräume gewesen sind. Räume, wo Menschen sich in Sicherheit fühlen konnten. Und wo sie bis ins Mittelalter zum Beispiel auch wirklich vor dem Zugriff des Staates absolut geschützt waren. Wenn man sich manche mittelalterliche Kirchen anschaut, dann gibt es da noch so besondere Asylringe, mit denen man an die Tür klopfen konnte, oder Asylsteine auf dem Kirchengrundstück. Und wenn man die erreicht hatte, anfasste, dann war das ein ganz physisch wirksamer Schutz, der akzeptiert wurde. Aber bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es das Kirchenasyl in der modernen Form, wie es jetzt ist, seit Anfang der 80er Jahre.
Dietlind Jochims, Pastorin und Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, über ganz besondere Herbergen, die Kirchen nämlich, in denen Asyl gewährt wird. Vielen Dank.
Gerne.